So, wir sind mitten in der Natur. Mittiger geht es eigentlich nicht. Und das müsste ganz nach deinem Geschmack sein, Adele,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Also, das ist so verrückt. Ich sehe Bäume, ich sehe die Sonne da durchblicken und mir wird schon wohl ums Herz. Und die Ruhe kehrt ein und das ist einfach, der Wald ist ein Sehnsuchtsort, ein wunderbarer Platz. Es gibt einen wunderschönen Ausspruch von Aki Kaurismäki, der gesagt hat, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an Bäume.
Kann man gut verstehen und nachvollziehen, wenn man einmal sie gespürt hat, diese Kraft der Bäume. Also dein Sehnsuchts- und Kraftort, der Wald, die Natur und warum, darüber reden wir jetzt bei das.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und Glückwunsch allen Müttern, die natürlich nicht nur heute, sondern an jedem Tag im Jahr gefeiert werden müssen. Unser Gast ist auch Mutter und Großmutter, aber bekannt ist sie als Schauspielerin und grandiose Charakterdarstellerin. Rau, verletzlich, komisch, tiefgründig, nicht glatt und geschniegelt, sondern echt und authentisch. Millionen lieben sie als eigenwillige Ermittlerin im Wiener Tatort und in all ihren anderen vielschichtigen und mutigen Frauenrollen. Aktuell, passend zum Muttertag, im ZDF, Mama ist die Best ihr. Die Beste jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Schauspielerin Adele Neuhaus. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Adele, was hast du heute gekriegt? Eine WhatsApp, einen Anruf oder sogar Blumen von deinem Sohn?
Noch gar nichts.
Ist nicht dein Ernst?
Nein, vielleicht war ich, dadurch, dass ich im Flieger war, nicht erreichbar. Möglicherweise hat er es versucht. Ich bin sicher, er hat es versucht.
Ist das was, was du so auf die Goldwaage legst und denkst, jetzt hätte er aber eigentlich mal anrufen können heute an Muttertag?
Nein. Ich weiß, dass er an mich denkt, wenn er Zeit dafür hat. Er ist ja zweifacher Vater. Dadurch ist man auch gerne abgelenkt. Die beiden Kleinen verlangen viel von ihm. Und ich weiß, er ist in meinem Herzen und ich in seinem, glaube ich.
Und dafür braucht es keine Feiertage Kalender, sondern jeden Tag ist Muttertag. Aber wenn er Vater ist, bist du Großmutter. Ja. Wie sehr liebst du diese neue Rolle?
Sehr. Ich habe ihm sogar irgendwann einmal gesagt, Julian, ich bin bereit.
Dann hat er losgelegt.
Und dann hat er brav gehört auf seine Mutter. Und jetzt ist er zweifacher Vater von einem Mädchen.
Hier sehen wir ihn auch.
Ja.
Jazzmusiker.
Ja.
Mädchen und Junge.
Ja, Mädchen und Junge, genau.
Sehr schön. Ja. Ihr seid ja auch viel zusammen aufgetreten. Macht ihr das noch?
Nein, wir machen das nicht mehr, weil Julian...
Jetzt Papa.
Papa und... gerade in Corona-Zeiten war dann der Release eigentlich vom letzten Album und das konnte nicht stattfinden wegen Corona. Mhm. Und es ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Und dann hat er beschlossen, Quereinsteigerlehrer zu werden und ist jetzt Lehrer.
Guck mal an.
Ja,
das und ist für dich auch gut. Und er macht Musik noch. Oder man spürt so ein bisschen, haderst du. Du denkst, er hätte noch durchhalten sollen.
Naja, ich bin natürlich als Mutter, nicht nur als Mutter, sondern überhaupt bin ich begeistert von seiner Kunst und von seiner Begabung. Und ich habe ein bisschen gehadert, aber er hat dann die Verantwortung übernommen für die Familie und das finde ich auch großartig, dass er so mutig und entschlossen dann gesagt hat, nein, es muss ja irgendwie weitergehen. Und er hat einen wunderschönen Satz gesagt. Er hat gesagt, man darf die Kinder nicht alleine lassen. Also das ist eine gute, großartige Motivation und ich glaube, er ist auch ein sehr, sehr guter Lehrer.
Und wer weiß, vielleicht gibt es ihm ja noch viel mehr Befriedigung und er kann ja nebenbei noch Musik machen. Ja, und wer weiß, das Leben ist lang, vielleicht
die Musik wird ihm nicht verloren
gehen. Wird er auch noch mal den Schwerpunkt verändern. Ja. Also an alle Mütter und Großmütter vor dem Bildschirm, ihr seid wunderbar und das jeden einzelnen Tag. Danke natürlich auch an meine Mama, die mich morgen hier in Hamburg besuchen kommt. Ich freue mich schon. Ja, Hafengeburtstag immer wieder schön und ein Spektakel. Dein Hotel, liebe Adele, ist ja direkt an der Elbe. Hast du ein bisschen was davon mitgekriegt?
Gar nichts.
Nein, echt nicht?
Gar nichts. Ich habe nur viele Menschen gesehen, aber ich habe leider gar nichts von diesen. Ich habe nur gehört.
Ja, genau. Ja. Das typische Geräusch an der Elbe. Genau. Möwen gibt es auch noch. Ja. Bettina könnte die jetzt nachmachen, die Möwe. Ich kann die leider nicht nachmachen. Aber ich glaube, so Großveranstaltungen sind auch gar nichts für dich, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Nicht wirklich. Also du weißt, Wald, Stille, Zirpen, das ist eher meins, ja.
Ja, Adele, das ist so süß gerade. Die Bilder kannte ich noch gar nicht als Kind und Jugendliche mit den vielen Sommersprossen, ne?
Ja, so lieb dieses Bild. Das ist mir, es ist so weit weg natürlich, ja, ja, logisch. Aber es ist so, ja, mich bezaubert ein Kinderlachen grundsätzlich. Und wenn es meins ist, bin ich überrascht.
Umso mehr, ne? Und wir haben dich auch gerade noch mal als Mephisto gesehen. Das war ja, ja so der, ja, im Grunde der Durchbruch im Theater. Ne? Ist 6 Jahre gespielt in Regensburg, ja, gefeiert in dieser Rolle. Und ich glaube, du hast sogar damals das Theater gerettet mit dem Mephisto.
Wir gemeinsam haben das Theater, gerade das Schauspiel, die Schauspielsparte haben wir, glaube ich, gerettet. Ja, kann man schon so sagen. Weil es war so auf der Kippe gestanden und dann danach war überhaupt keine Diskussion mehr. Jetzt wird es sogar Staatstheater.
Guck mal.
Das ist aber auch schön. Wegen uns
aber auch. Aber heute spielst du natürlich weniger Theater und dafür viel mehr in Fernsehfilmen. Und das Besondere bei dir finde ich wirklich, viele von den tollen Schauspielerinnen, die älter werden, sieht man weniger. Dich, habe ich das Gefühl, sieht man immer mehr. Stimmt das?
Ja, ich hatte großes Glück, dass ich vor vielen Jahren in Österreich eine Rolle angeboten bekommen habe bei 4 Frauen und ein Todesfall, wo ich eine verwitwete Großbäuerin gespielt habe. Auch ein Buch übrigens von Uli Bree und Rupert Henning. Und das war eine ganz wahnsinnig witzige Serie. Und da war ich Anfang 40 und wurde gecastet eben für eine 70-jährige Frau. Ja. Und dadurch habe ich einen Alterssprung schon damals gemacht, ja, und bin genau in dieser eigentlich brachen Zeit, die viele Schauspielerinnen erleben, eben so Mitte 40, Anfang, ja, 40 bis 60, wo man nicht mehr jung genug ist und noch nicht alt genug. Diese Zeit habe ich dann übersprungen mit einem Satz. Und dadurch habe ich so, ja, ein irres Glück, dass ich einfach immer am Laufen war. Ganz komisch.
Und auch so tolle Frauenrollen spielst. Das sind ja alles sehr eigenwillige, ja, eigensinnige Frauen. Auch jetzt, die da in dem aktuellen Film, der im ZDF bereits in der Mediathek ist und kommenden Montag zur besten Sendezeit auch im ZDF läuft, nämlich Mama ist die Best-Ihr.
Ja.
Beste Bestie, beides.
Ja.
Erzähl uns, was ist das für ein Film?
Ja, das ist ein Film, ja, ist eigentlich eine Familiengeschichte, ein Familienepos, eine Kriminalkomödie. Eine Frau, die in einem sehr reichen Umfeld völlig unreflektiert und kaufsüchtig vor sich hin lebt, wird von ihrem Mann betrogen und rächt sich an ihm und wird dann irgendwann des Mordes an ihrem Mann für 10 Jahre hinter Gittern gesperrt und kommt nach diesen 10 Jahren wieder raus. Mit Fußfessel darf sie wieder im Haus, im Schloss leben und macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder ihres Mannes. Sie war nämlich angeblich unschuldig im Gefängnis. Ganz unschuldig war sie natürlich nicht. Okay. Aber das war, das ist so grob umrissen, die Geschichte. Und sie ist für mich eigentlich in der Vergangenheit. Und diese Geschichte hat mich so fasziniert, weil wir eben 10 Jahre Zeitspanne, ja, dazwischen haben. Und aus dieser überkandidelten, unreflektierten, hysterischen Nudel dann, was daraus geworden ist, wenn sie aus dem Gefängnis kommt. Und das fand ich sehr, sehr aufregend. Und ja, diese Frau ist gefangen in sich und hat dadurch ihre Kinder auch völlig vernachlässigt. Also sie war für mich eigentlich in der Vergangenheit die Bestie. Mhm. Und hat die Chance, wenn sie nach den 10 Jahren aus dem Gefängnis kommt, die Beste zu werden. Mal schauen, ob ihr das gelingt.
Und ob sie diese Chance nutzt. Also sie hat eine dysfunktionale Familie, ist auch selber mitverantwortlich dafür. Diese schillernde Society Lady Gloria kommt also, wie du sagst, in den Knast, wird danach ergraut zum Racheengel. Und wir schauen mal in 2 Szenen rein, und zwar vor der Haft und nach der Haft.
Ich weiß nicht, also nüchtern betrachtet ist das Leben besoffen besser.
Selbst schuld, Gloria. Du bist auf Entzug.
Ich bin nicht auf Entzug, Bernadette. Ich bin auf Verzicht.
Verzicht? Ui.
Warum sollte ich denn auf etwas verzichten, was andere sich nicht leisten können?
Ja. Dann nenn es Diät. Hast du gewusst, eine Flasche Champagner hat 800 Kalorien? 800?
Ja, das ist ja das Mindeste, was man für den Preis verlangen kann.
Ich habe ihn immer noch.
Ach so, ja. Und schreibt er noch?
Leben! Bist du wahnsinnig?
Was glaubst du? Habe ich jetzt gegen meine Bewährungsauflagen verstoßen?
Bist du wahnsinnig?
Woher hast du das? Das kannst du gar nicht haben.
Ich will mein Geld. Und zwar alles, was du mir gestohlen hast. Und das ist erst der Anfang, glaub mal. Ich bin noch lange nicht mit euch fertig. Ich gebe erst Ruhe, wenn ich weiß, wer Viktor wirklich ermordet hat. Versprochen.
Hammer. Echt Hammer.
Die Frau ist gefährlich, wirklich gefährlich.
Ja, aber auch ihre, was Maske und Kostüm machen, ne? Also diese Society Lady Gloria und dann hier jetzt ja. Diese Ergraute, was übrigens, finde ich, dir fantastisch steht.
Ja, ich habe das schon des Öfteren meiner Agentin gesagt, also es wäre eigentlich,
oder?
Ich könnte ja jetzt schon, aber sie hat gesagt, nein.
Aber du könntest dir es vorstellen, ja, Grey is great, oh, heißt es ja.
Total.
Also sie gut, die toll aus, aber sie ist ein ganz anderer Typ, ne?
Ja. Na, wir haben überlegt, was passiert in diesen 10 Jahren. Natürlich kann sie ihre Haare nicht färben, sie hat keinen Friseur, sie hat Wind, das Haar wächst. Und sie ergraut. Natürlich auch aus dieses Weggesperrtsein, das ist schon nicht ohne.
Also 10 Jahre?
Die Vorstellung, ja. Und wir wollten auch einen Wandel und... ist nicht schlecht.
Es ist super. Ja. Wie sehr konntest du oder kannst du generell bei diesen Frauen so mitgestalten, so eine Figur?
Ich kann viel mitgestalten, aber ich bin, Uli Breh hat das Buch geschrieben.
Der Autor, mit dem du schon in vielen Filmen jetzt, ich glaube im 4. zusammenarbeitest, ja, und der dir die Rollen auch immer ein bisschen auf den Leib schneidet.
Ja, ja. Und ich vertraue da voll auf ihn und ich bin immer sehr, sehr neugierig, was er wieder so im Geschenkpaket für mich hat. Und da bin ich gerne die Ausführende, die Erfüllende. Also das natürlich ist die Spielweise von Gloria in der Vergangenheit, dieses Überkandidelte, das ist schon auch so meins, dass ich mir gedacht habe, ja, wie spricht diese Frau? Die hat überhaupt kein Gefühl für ein authentisches, ehrliches Gehabe. Und ja, es ist ja auch eine Komödie, also es ist jetzt nicht nur bierernst. Und deswegen kann man da schon in die Vollen gehen.
Absolut, das tust du. Und das können wir auch wirklich diesen Film nur empfehlen. Er ist wirklich klasse, wie gesagt, jetzt schon in der Mediathek. Und was würdest du sagen, weil es gibt ja mehrere Filme, wo du so eigenartige, eigensinnige Frauen in letzter Zeit gespielt hast. Was ist so der gemeinsame Nenner dieser Rollen? Kannst du das sagen oder gibt es das, wo du merkst, dass...
Für mich ist wichtig, dass eine Figur etwas erzählt und dass ich etwas mitnehmen kann. Und dass ich unterschiedlichste Lebenskonzepte zeigen kann. Und das ist natürlich in einer Geradlinigkeit uninteressant. Mhm. Wenn sie gebrochen sind, wenn sie eine Geschichte haben, die auch schmerzliche Komponenten hat, dann ist es reich. Und das ist ich werde älter und zum Glück habe ich die Möglichkeit, auch ältere Frauenfiguren spielen zu können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Makellos denke, den ich erst vor kurzem ausgestrahlt wurde, eine Frau, die irgendwie noch spürt, dass sie Sehnsüchte in sich hat und dass ihr Leben noch nicht zu Ende ist und dass sie noch etwas empfindet und es auch empfinden möchte, sich dann einen Callboy nimmt. Also ich möchte Frauen Mut machen, zu sich zu stehen und sich zu schätzen.
Ja. Auch wenn es nicht einfach ist, so einen Callboy sich dann zu wünschen, aber auch tatsächlich zu genießen. Wir schauen mal rein.
Ich würde vorschlagen, wir beenden das hier. Was bekommt sie?
Hey. Das ist völlig normal. Hier kannst du all deinen geheimsten Wünschen freien Lauf lassen. Hier gibt es keine Tabus. Hier gibt es nur uns.
Ja. Was bekommen Sie?
Das macht sich nicht gut auf meinen Bewertungen.
Verzeihung. Hören Sie, das hier mit uns, das wird nichts mehr. Es liegt nicht an Ihnen. Danke.
Das kann man sich so gut vorstellen, dass man dann im letzten Moment doch einen Rückzieher macht.
Ja, vor allem, das ist ja auch sehr, sehr klug geschrieben von Uli Bree. Ja. Es geht ihr nicht rein um das Sexuelle, um diese Erotik, sondern es geht ihr um wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden.
Und zwar als Frau und nicht als Putzfrau oder als Mutter oder sondern als Mensch.
Als Mensch, also wahrgenommen zu werden. Und dieser Callboy ist ein bisschen untergriffig und zu schnell in eine Richtung gegangen. Und das war ihr dann doch zu viel.
Aber es wird noch was. Also der Film ist ja schon gelaufen, deshalb dürfen wir das sagen. Es wird noch was und du hast dich ja auch getraut, intimere Szenen zu spielen. Hast du vorher oder hast du damit gehadert oder war das für dich völlig selbstverständlich?
Nein, selbstverständlich war das für mich natürlich nicht. Aber es war natürlich auch wichtig, diese Szenen zu zeigen, weil, ich bin nicht makellos und ich glaube, keiner von uns kann das behaupten. Ich will nicht übergriffig sein, aber ist doch auch egal. Also es geht eben darum, sich so anzunehmen, wie man ist. Und es war nicht einfach. Wir hatten zum Glück einen Intimacy-Coach und das hat schon sehr geholfen. Also einfach jemanden da zu haben, der sich darum kümmert, dass man bestimmte Regionen nicht unbedingt zeigt. Dass man, wir haben auch viel darüber gesprochen, was wollen wir sehen, wie wollen wir es darstellen. Und ich finde, es ist sehr, sehr sensibel und schön umgesetzt worden. Also das hat, man sieht, dass es voller Leidenschaft und Liebe passiert ist. Und das war uns allen wichtig.
Ja, und schön, dass du es sagen kannst und auch im Nachhinein glücklich bist mit dem, was gezeigt wird und wie es gezeigt wird.
Ich hatte auch das Glück mit Manuel Rube, der da meinen Callboy sozusagen gespielt hat, in dem ich mich dann auch verliebt habe. Und bei Mama ist die Bestie meinen Sohn gespielt hat. Also wir kennen uns schon etwas
was
mehr.
Was hilft, ja.
Und das hat sehr geholfen.
Du lebst, Adele, in Wien und liebst die Kaffeehäuser dort, die Kultur, das Urbane, aber du hast auch eine ganz andere Seite, nämlich eine, die die Stille und die Natur braucht und sucht. Und der Mann, den Nils eigenwillig getroffen hat, kann das sehr gut nachempfinden. Als Vogelwart lebt er nämlich Menschenseelen allein auf der Hallig Norderoog.
25 Kilometer vom Festland entfernt. Das Zuhause von Brutvögeln und von Vogelwart Julian Winkelmann. Die Hallig Norderoog im nordfriesischen Wattenmeer.
In erster Linie bin ich Beobachter. Mein Job ist es eigentlich, die ganze Vogelwelt auf und um Norderoog zu dokumentieren, zu notieren.
Auf der Vogelhallig lebt Julian völlig isoliert. Sie ist streng geschützt und das Brutgeschehen in vollem Gange. Auch wir dürfen mit der Kamera nicht dorthin. Ende März hat Julian die Hallig bezogen.
Also meistens stehe ich morgens zu Sonnenaufgang, wenn die Vögel mich so lange überhaupt schlafen lassen, auf. Und dann geht der erste Griff zum Fernglas. Dann schaue ich erst mal raus, welche Vögel sind gerade da. Das sind ja überwiegend Brandseeschwalben, Küstenseeschwalben, Flussseeschwalben. Das sind Entenvögel, ganz viele Möwenarten. Ab und zu kommt auch mal vielleicht ein Seehund vorbei oder eine Kegelrobbe.
Alle Vögel sollen störungsfrei ihre Jungen großziehen können. Mit Julian als einzigen Nachbarn. In den zwei Blockhütten lebt und arbeitet er. Gut versorgt mit Vorräten.
Ja. So sieht das dann aus.
Denn er bleibt bis Oktober. Fließend Wasser gibt es nicht, dafür aber einen gewaltigen Ausblick.
Ich glaube, es ist halt eine einmalige Chance und auch ein Privileg, mitten in der strengsten Schutzzone, die wir in Deutschland haben, eben über ein halbes Jahr lang zu leben und zu wohnen. Und jetzt gerade habe ich noch die Zeit, bevor es dann wieder vielleicht in ein, zwei Jahren in den Jobeinstieg geht.
Zurzeit studiert Julian noch Landschaftsökologie und Naturschutz. Einmal Vogelwart zu sein, ein Lebenstraum.
Ich kann die Stille genießen, obwohl diese Stille ja sehr, sehr laut ist. Also die Vögel sind rund um die Uhr wach. Ja, und das sind halt Momente, an die werde ich dann mein Leben lang zurückdenken. Ich war noch nie so lange alleine. Ich weiß für mich selber, dass ich gut mit mir zurechtkomme. Die Einsamkeit wird vielleicht mal irgendwann kommen. Aber das zeigt ja mir persönlich eigentlich nur auf die Dinge, die ich wirklich im Leben vermisse. Weil die lassen mich dann wahrscheinlich diese Einsamkeit fühlen.
Von der Außenwelt abgeschnitten ist Julian nicht. Er hat Internet, sendet täglich ein Lebenszeichen an den Verein Jordsand und kam bei Ebbe zur bewohnten Hallig-Hoge laufen. Das Leben als Vogelwart, für ihn kein Verzicht.
Für mich persönlich ist es halt sehr wichtig, weil ich weiß, ich kann da mit der Natur ein bisschen was zurückgeben. Also dass ich quasi zum Erhalt mit beitrage und auch vielleicht für die Forschung Daten liefern kann.
Denn der Klimawandel setzt den Halligen zu und gefährdet die Lebensräume vieler Vogelarten.
Aber ich freue mich einfach besonders auch auf diese Zeit, wenn die Küken überall rumrennen und auf den Sommer, dann die lauen Abende da einfach zu sitzen, mir den Sternenhimmel vielleicht noch anzugucken, dass das halt quasi alles Momente für mich selber sind und ich die selber genießen kann.
6 Monate ist diese faszinierende Landschaft noch sein Zuhause.
Herrlich, oder?
Wahnsinn.
Diese Natur, Nordsee, Wattenmeer, oh, Hallig.
So eigen. Also das,
warst du schon mal? Kennst du?
Nein, habe ich noch nie. Aber wir haben gerade darüber geredet. Ja. Es wäre schon schön, mal da so hinzufahren. Nur, ich glaube, wir dürfen ihn nicht besuchen.
Nee.
Er lebt da ganz alleine.
Das muss so sein. Aber das Schöne ist, es gibt ja so viele kleine Orte, Kraftorte, Naturorte. Man muss ja gar nicht immer so weit dafür fahren. Und du, von Wien ist es natürlich echt eine Reise bis zu uns hier hoch in den Norden. Aber,
ja,
aber wir sind hier im, weiß nicht, Wienerwald oder im Bayerischen Wald.
Es könnte der Wienerwald sein.
Könnte der Wienerwald sein, ne?
Ja, hat schon so. Ja, so Laubwald ist, könnte schon der Wienerwald sein.
Und das ist für dich der Kraftort, Sehnsuchtsort?
Ja, es ist einfach, ich tanke da wirklich total Energie. Und vor allem die Stille, die laute Stille, auch wie der Beitrag gerade gelaufen ist. Diese laute Stille, dieses Vögel und die Blätter und das Rauschen, das schmeißt die ganzen unnötigen Gedanken weg. Das ist so, so beruhigend, das ist so energietankend, ist das wirklich fantastisch.
Umärmelst du die Bäume?
Ja, manche ja.
Die großen, die so kräftig aussehen und einem dann Kraft geben.
Und du spürst so richtig wie die Energie. Und wenn du weißt, wie Bäume, wie sozial Bäume sind, ja, wie sie kommunizieren miteinander, wie sie sich umeinander kümmern, dann bist du, ja, im Grunde ist der Körper auch im Grunde auch wie ein Baum. Ja? Durch diese ganzen Adern. Wir sind Natur, genauso wie die Bäume.
Nur, dass wir nicht ganz so verwurzelt sind und mehr laufen können. Du bist ja auch eine große Läuferin, eine Geherin, eine Schnellgeherin.
Schnellgeherin bin ich, ja. Ich muss mich schon ein bisschen auspowern, bis ich dann erst einmal in meinen Rhythmus komme. Das dauert dann ungefähr so eine halbe Stunde, bis ich dann... Ich fange zu schnell an meistens. Das ist gar nicht gesund, aber egal. Ich will einfach mal so ins Schnaufen kommen und dann... kommt der Rhythmus und dann geht es in einen schönen Fluss.
So, und in so eine fast meditative Stimmung kann man da kommen. Mein Neuestes ist ja auch, ich treffe mich immer statt zum Kaffee trinken zu Walk and Talk. Einmal um die Alster gehen und dabei reden statt und Kaffee in der Hand, statt wieder im Café zu sitzen.
Ja.
Und da finde ich, kommt man in ganz andere Gespräche.
Ja, absolut.
Oder das lockert
die
Verkrustungen im Kopf.
Ja, ich bin aber gerne alleine im Wald. Also ich muss mich dann nicht unterhalten. Also das ist... genau das eben nicht.
Du hast auch am Set immer Leute, ne?
Immer Leute. Ist ja auch schön und ich mag es ja auch sehr, aber dann einfach mal den Mund halten und nichts. Bis sich eben, wie gesagt, diese ganzen unnötigen Gedanken wegfallen und du dann wirklich zur Ruhe kommst und eigentlich an die Essenz. Mhm. Da wollen wir ja eigentlich alle hin, oder?
Alleine sein ist ja, fällt nicht allen so leicht, aber dir schon. Ne? Du kannst gut mit dir sein, alleine sein.
Ich bin gerne allein. Mhm. Also das ist so ein, wir sind ja auch, eigentlich im Großen und Ganzen sind wir auch alleine. Ja? Mhm. Und aufzutanken und manche Dinge zu besprechen. Das kann man wunderbar mit Freunden, Freundinnen, mhm. mit der Familie spricht man über andere Dinge. Mhm. Aber mit Freunden, ja. Mhm. Aber dann das Ordnen und zu sich kommen in die Ruhe allein.
Du hast ja eine ziemlich krasse Kindheit. Und wenn man so guckt, deine Biografie, du hast ja eine Biografie geschrieben, da gab es die Trennung der Eltern, du bist zum Vater, hattest die Schuldgefühle der Mutter gegenüber, hattest schon als Kind Suizidversuche hinter dich gebracht. Hat dir auch damals Natur geholfen oder was hat dir damals geholfen?
Ich glaube, dass es irgendwann für mich klar war, dass ich einen unglaublichen Lebenswillen habe und auch eine unglaubliche Lebenslust habe. So über diese depressiven Phasen hat sich auch mein Wunsch, Schauspielerin zu werden, noch mehr gefestigt, weil ich da in andere Charaktere hineinschlüpfen konnte und mich von mir sozusagen distanzieren und da auch diese Lust, andere zum Lachen zu bringen und dadurch vielleicht auch ein bisschen Liebe, mehr Liebe zu erfahren, als ich sowieso erfahren habe, hat mir gezeigt, dass ich eigentlich leben möchte und dass ich diese Suizidversuche, die so gegen Ende dann eigentlich nur noch Verletzungen waren und nur noch Mutproben, idiotische Mutproben, ob ich noch über diese Grenze hinausgehe. Und wenn ich da jetzt so zurücksehe, es ist verrückt, dass man diesen Mut lieber hätte auf Hilferufe. Mhm. Und,
es waren ja Hilferufe.
Ja, nee, es waren Hilferufe, aber ich hätte den Mut aufbringen sollen, zu sagen, helft mir, nämlich wirklich. Und nicht meinen Mut, ob ich diese Kraft aufbringe, mich aus dieser Welt zu expedieren.
Wie gut, dass dir das nicht gelungen ist.
Ja, Gott sei Dank.
Und wie gut, dass du letztendlich jetzt auch nicht mehr so versuchst, durch Rollen ja auch von dir wegzukommen, sondern zu dir hinzukommen eigentlich.
Immer mehr. Ja, und ich habe also, das ist ja das Schöne, dass man über andere Lebenskonzepte, andere Charaktere, andere Lebensumstände so auch vieles erfahren kann. Und wenn man das ernsthaft erforscht für jedes Einzelne, jede einzelne Charaktere und Geschichte, dann kann man auch wirklich viel davon mitnehmen.
Ich finde, du bist ein gutes Role Model, nicht nur in deinen Rollen, auch in echt. So wie du erst im Tanz, eigentlich später dann auf der Theaterbühne und heute in der Natur deinen Kraftort gefunden hast, so hat die Künstlerin, die uns Sabrina Pfeiffer jetzt vorstellt, diesen Kraftort in ihrer Kunst, in ihrer Malerei gefunden. Depressionen und Panikattacken zwangen sie zum Umdenken und zum Handeln. Ein bunter Atelierbesuch jetzt raus aus dem Wald in Flintbek bei Kiel.
Durch meine Malerei habe ich mehr Selbstwertgefühl bekommen, weil ich mich selber kennengelernt habe. Und als ich krank wurde, da war mir erst klar, was für Bedürfnisse ich eigentlich habe, weil ich immer das gemacht habe, was andere von mir erwartet haben. Und ich glaube heute, dass die Malerei meine Gesundheit letztendlich dann ist und mich dann geheilt hat.
Manuela Rathje steht mitten im Leben, arbeitet 30 Jahre lang in Kiel bei der Sparkasse, macht Karriere bis zur Filialleiterin und trägt Personalverantwortung. Doch sie wird krank und fällt immer öfter aus.
Dann habe ich ganz schlimme Depressionen, Angst- und Panikattacken bekommen und da war Feierabend. Also da ging nichts mehr und das war auch eine ganz, ganz schlimme Zeit. Also wenn das so bleibt, dann möchte ich nicht weiterleben. Also ich habe zwar nie Suizidgedanken gehabt, aber ich habe Angst davor gehabt, dass es nicht wieder weggeht.
3 Jahre Therapie und ein Klinikaufenthalt folgen. Immer an Manuelas Seite ihr Mann Harald. Auch für ihn eine herausfordernde Zeit.
Ich wusste nicht, ob ich meine Frau so wiederbekomme. Wir hatten Kontaktverbot über mehrere Wochen, durften nicht telefonieren. Ich wusste nicht, ob Ila überhaupt wiederkommt. Und im Regelfall sucht man ja irgendwo einen Schuldigen. Und womöglich hätte ich das ja sein können. Aber ich war es nicht. Da bin ich ganz dankbar und glücklich drüber. Und ich habe zu Ila immer gesagt, wir schaffen das. Wir.
Ich glaube heute, dass mir dass ich krank geworden bin, weil das aus mir raus wollte. Diese Kreativität, diese Weiterentwicklung eines Menschen. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich diesen Schritt gemacht habe.
Die heute 64-Jährige wagt einen radikalen Neuanfang und tauscht nach über 30 Jahren ihren sicheren Bankjob gegen die Kunst ein, nimmt privaten Malunterricht und erntet dafür zunächst Unverständnis.
Weil viele gesagt haben, warum hörst du auf, warum gehst du nicht in die Erwerbsminderungsrente? Das war so das Erste, weil ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Was ist denn das für eine Einstellung? Heute verdiene ich viel Geld damit, viel mehr als in der Sparkasse und da bin ich natürlich auch froh darüber.
Inzwischen verkauft sie ihre Bilder in über 7 Ländern, stellt unter anderem in Dresden, Basel und New York aus. Ein Original startet bei 4.500 Euro. Kunstdrucke gibt es ab 600 Euro. Mit so einem Erfolg hätte sie nie gerechnet.
Ja, man kann es kaum glauben. Das ist mein erstes Ratje-Bild 2010, was ich in Acryl gemalt habe. Das ist, da habe ich noch in Kästchen gedacht.
Über die Jahre entwickelt sie sich immer weiter.
Ich habe immer zwischendurch gedacht, kneif mich mal einer. Das kann doch nicht angehen. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Warum kaufen die Leute meine Bilder? Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass ich selber nicht wusste, was in mir steckt. Ich wusste zwar, dass ich ein gewisses Talent haben könnte, aber Talent alleine reicht auch nicht.
Zu Beginn musste die Ex-Sparkassenangestellte in der Kunstszene auch mit vielen Vorurteilen kämpfen.
Die erste Frage, die kam, war, ob ich dann Kunst studiert hätte. Weil man geht davon aus, dass in der Regel nur ein studierter Künstler überhaupt erfolgreich sein kann. Und natürlich werden in manchen Gebieten Autodidakten dann auch belächelt.
Manuela Ratje hat sich nicht beirren lassen und ist ihren eigenen Weg gegangen.
Ich bin mega froh. Also ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin, ohne meine Malerei und meine Kunst. Ich glaube, dass es heute ein Teil meiner Gesundheit ist. Da glaube ich ganz fest dran.
Toll, wenn man feststellt, dass noch so eine Begabung in einem schlummert,
ja,
oder?
Ja, ich komme aus einer Künstlerfamilie und ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Also ich habe einmal mit meinem Bruder, der ist auch Maler, gemalt und dann hat er gesagt, naja, immerhin kannst du jetzt schon Malerin spielen.
Du kannst ja mit den Kästchen anfangen, bevor du dann ins Expressive
in die Vollen gehst.
Ne? Aber das Leben ist ja noch lang.
Es ist noch viel drin.
Es ist noch viel drin und Anfang der Woche war ja dein Filmpartner Harald Krasnitzer hier bei uns. Und der hat uns gesagt, dass du und er ja beschlossen haben, beim Tatort aufzuhören, weil ihr noch so viel anderes vorhabt und so viel Abenteuer im Kopf habt.
Ja.
Ja? Ist so? Was hast du in deiner Bucket oder auf deiner Bucketlist? Was gibt es da so konkrete Sachen, wo du sagst, dafür soll mehr Zeit sein?
Es gibt eigentlich also der Rückzug. Es ist jetzt wirklich so ein bisschen, ich möchte mich jetzt wieder aufladen. Ich habe so viel gegeben und ich gebe gerne. Das steht außer Frage und das will ich auch weiterhin. Aber ich möchte jetzt auch schauen und an Input. Ich möchte mich wieder so,
zusammensetzen, ganz zusammensetzen. Die Leere füllen und ernten und nicht nur sehen. Dafür ist jetzt auch wirklich die Zeit. Aber wir sind natürlich alle todtraurig, weil du bist ja ihr seid eines der beliebtesten Paare. Noch gibt es den Tatort ja auch, aber es ist irgendwie Ende des Jahres dann Schluss. Und wir zeigen noch mal eine schöne Szene aus dem letzten Tatort von euch.
Er bemüht sich ganz neutral zu wirken, aber der hat was. Der Weiche hat sich vor einem Jahr scheiden lassen. Da sollten wir uns die Ex-Frau anschauen. Was sagt der Nachbar?
Nix, er hat sie versteckt. Ich habe ihm eine Streife vor die Tür gestellt. Er hat eine Verurteilung wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung. Lass mir den Akt kommen und schauen wir den nochmal genauer an.
Was sagt dein Gefühl?
Lass mir später nochmal rüberschauen mit der Kobra.
Okay. Mhm. Dann widmen wir uns jetzt dem Burschen.
Gut.
Der erste ist der beste Freund vom Gian, Leon Brammer.
Mr. Fuck the Police.
Genau.
Also es war ein schöner Tatort, wirklich ein großartiger. Man sieht einfach, ich mochte auch diese Stille, ich mochte das Umfeld. Ich fand das auch sehr, sehr präzise recherchiert. Also diese Jugendlichen, die nicht mit dieser seltsamen Empfindlichkeit dargestellt wurden, sondern wirklich authentisch mit einer ganz aufrichtigen, direkten Art. Ein sehr wirklich großartiger, von Katharina Mückstein toll inszenierter Tatort. Echt.
Ja, das macht aber auch eure Tatorte aus, ne? Also auch die Themen, dass es immer sehr am echten Leben ist, am Puls.
Ja, anders macht es keinen Sinn.
Ja, und man spürt eben auch immer euch und gerade bei dir, bei der Bibi Fellner, die du ja spielst, wie sehr du mitgehst, mitschwingst in dem Ganzen. Und diese Verbundenheit zwischen euch ist halt auch so schön, dieses Intime, was aber ja nie ganz nah ist, aber immer sehr nah.
Ja.
Also von daher schon Grund, wehmütig zu werden. Du auch oder noch nicht?
Also desto näher der letzte, die Ausstrahlung des Letzten geht, desto mehr werde ich natürlich angesprochen und wie traurig die Menschen sind, und das berührt mich sehr, und das ist, ich bin auch begeistert, wie viele das mit so, oh, ihr gehört auf, aber irgendwann ist es auch gut, und wir haben so eine tolle Zeit miteinander gehabt, und wir haben wirklich schöne Tatorte gemacht, und wir haben vor allem auch eine so großartige Nähe zueinander gefunden. Und
die bleibt auch, oder?
Die kann uns niemand mehr nehmen, nicht einmal wir.
Das hat Harald auch gesagt. Also es bleibt, Harry, glaube ich, sagst du immer, es bleibt einfach dieses dichte Beisammensein. Ja, und die Bibi Fellner ist halt einfach eine super Type. Es ist einfach eine Wahnsinnsrolle, und deshalb, also ich werde dich auch sehr vermissen. Ich bin ein großer Fan, bekenne mich, bin deshalb auch befangen. Aber ich habe schon gedacht, du könntest ja vielleicht irgendwas von ihr behalten, so den Pontiac zum Beispiel, Wagen, den kannst du behalten, damit du nach wie vor dieses Babygefühl noch so ein bisschen hast im echten Leben.
Dieses Auto war ein Wahnsinn.
Also das ist so wirklich cool.
Ja, cool, sah toll aus, aber das zu fahren war grauenhaft, und darin zu drehen war auch furchtbar. Aber wir haben auch mit diesem Auto viel Spaß gehabt. Aber ja, nein, dieses Auto nicht. Ich habe einige Sachen von der Bibi behalten, aber
du trägst sie im Herzen.
Ich habe sie im Herzen.
Das ist auch gut, ein guter Ort. Lede, du engagierst dich sozial, und deshalb weißt du, soziale Arbeit ist viel mehr als nur das bloße Verpflegen von Menschen. Das bedeutet, sich um Menschen kümmern, ihnen zuhören, ihnen mit Respekt begegnen, und zwar egal, in welcher Situation sie sind, wie prekär die Situation ist. Und in der Sozialstation Iglu in Braunschweig gibt es dafür den nötigen Raum und auch die Ruhe. Torge Wittern-Kochs war da.
Jeden Tag um 8 Uhr öffnet das Iglu Braunschweig seine Türen. Frühstück für die meist wohnungslosen Gäste.
Die Leute kriegen was zu essen, kriegen was zu trinken, können hier duschen, können ihre Wäsche waschen. Also alles das, was im Prinzip in einer Wohnung auch möglich wäre, nur halt eben bei uns.
Die Zahl der Gäste steigt kontinuierlich, darum fehlt es an Platz.
Das ist halt unser Hauptraum, sage ich mal, wo sich alles abspielt, wo gegessen wird, wo wir auch mal an den Tischen zusammen sitzen. Das ist aktuell unser Büro, das teilen wir uns jetzt gerade mit 4 Sozialarbeitern. Das ist halt für Beratungssituationen echt schwierig. Und dann haben wir halt auch nur eine Dusche, das ist halt das Hauptding, dass wir für diese vielen Leute, die jetzt auch gerade da sind, halt eine Dusche haben.
Auch der Platz für gespendete Kleidung reicht kaum aus.
Manchmal haben wir gerade bei Regen Situationen, wo die Leute komplett nass auch hier ankommen. Oder wenn jemand keine Unterhosen einfach mehr hat, dann ist hier der Wechselraum.
Willst du mal gucken, Matze?
Ja, guck ich mal.
Oder soll ich Fashion Queen spielen?
Das ist eine sehr gute Sache, weil ich lebe, wie gesagt, auf der Straße. Und dann ist das, da ist man froh, wenn man irgendwo was kriegt, ne?
Juli arbeitet erst seit einem Monat hier.
Es hat mich total gepackt, als ich das erste Mal hier war. Es war auch ein super trubeliger Tag, wo gleich auch irgendwie ein Rettungseinsatz war und so. Und ich habe gedacht, ja, das kann ich. Ich sehe halt die Leute, die Geschichten hinter den Sachen, und das ist halt das, woraus es ankommt.
Eine dieser vielen Geschichten kann Lydia erzählen. Ihre erste Zeit in Braunschweig war sie obdachlos.
Ich hatte eine behütete Kindheit, habe geheiratet. Das ging dann irgendwann in die Binsen. Na, dann habe ich mein Leben allein gestaltet. Dann kamen die Drogen, also von Kokain über Ecstasy, Speed. Und so landet man dann auf der Straße. Ja, ich bin dann hier runter, in meinen Schlafsack rein, zugemacht und morgens wieder aufgestanden und dann wieder hoch. So. Und dann da vorne gibt es einen Betonklotz. Bei gutem Wetter habe ich da vorne gesessen, ne? Bei schlechtem Wetter im Bahnhof.
Gebettelt hat Lydia nie. Dafür war sie zu stolz.
Und wenn man Hunger hat, hat man keine Scham mehr, macht man die Mülleimer auf und bedient sich da.
Jetzt hat Lydia eine Bleibe, trotzdem kommt sie noch jeden Tag ins Iglu. Sie weiß, niemand landet freiwillig am Rand der Gesellschaft.
Normalerweise bin ich Kinderärztin, studiert in Hamburg, hat mein Kind diese mit dem Laster, mein Kind verloren. Da habe ich angefangen zu rauchen und zu trinken. So, ein zweites Kind habe ich auch tot geboren. Also bin ich voll abgerutscht.
Hier haben wir angefangen, das erste Mal darüber zu reden, so richtig. Und jedes Mal, wenn sich eine Träne löst, dann geht auch ein Stück von diesem Schmerz verloren. Und dann können wir damit arbeiten.
Um weiter so für ihre Gäste da sein zu können, wünschen sich die Sozialarbeiterin vor allem eins.
Wir haben hier als Aufenthaltsraum 60 Quadratmeter. Am Tag haben wir inzwischen bis zu 90 Besucher da. Und wenn wir zum Beispiel die Essensausgabe haben, dann gehen wir weit, weit über 50, 60 Leute. Das heißt, wir sind hier ein bisschen irgendwie im Hühnerstall. Auf jeden Fall mindestens die doppelte Quadratmeterzahl, mehrere Bäder und vor allen Dingen einen Draußenbereich, weil wir haben auch viele Raucher. Es ist schön, sich auch mit den Leuten mal in die Sonne zu setzen. Es ist schön, den Raum wechseln zu können. Das wäre mein Riesentraum.
Soziale Arbeit braucht Zeit, Ruhe und vor allem Platz, um zuzuhören und teilzunehmen.
Wahnsinn, ne? Fast 100 Leute am Tag.
Unglaublich, ja. Und das sind ja nur ein Bruchteil wahrscheinlich dessen, die da so...
Die da hingehen und das in Anspruch nehmen. Aber da hat man auch wieder gesehen, wie schmal dieser Grat ist zwischen Abstieg und normalem Leben.
Mhm. Also dieses in eine Depression und dann Wahnsinn. Ich frage mich, weil stehen so viele Objekte leer... Warum hat man nicht die Möglichkeit, da die Leute aufzunehmen? Es soll niemand auf der Straße sitzen bleiben. Das ist das Erste. Wenn du dein Haus verlierst, verlierst du völlig den Halt im Leben. Du bist nichts mehr wert, ohne ein Dach über dem Kopf.
Umso dankbarer muss man sein, wenn man irgendwie gut mitsegelt im Leben. Liebe Adele, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Und hier warst, komm wieder. Es gibt noch so viel, worüber wir reden müssen. Machen wir es das nächste Mal. Und morgen kommt Peter Wohlleben, Förster und Autor bei Hinnerk. Und das ist der mit den Bäumen und den...
Ja.
Ne? So, tschüss. Schönen Sonntag noch.